Hey, ich bin Mirko Becker und das hier ist Damals in Frankfurt, der Podcast, in dem ich mit Menschen spreche, die zu Frankfurts Geschichte ihr ganz eigenes, individuelles, ja aber super wichtiges Puzzleteil beizutragen haben. Heute mal wieder bei mir zu Gast ist die Journalistin und Autorin Sabine Börschers. Mal wieder, weil wir uns bereits in der 5. Folge getroffen und über das wilde Frankfurt der 1920er Jahre gesprochen haben. Diesmal blicken wir gemeinsam auf andere Geschichten der Stadt, entdecken Frankfurts weibliche Seite. Egal ob Stefanie Zweig, ob Charlotte Mahler, Margarete Mitscherlich oder Liesel Christ. Es gab und es gibt in Frankfurt nämlich unzählige Frauen mit den vielfältigsten Lebensgeschichten. Sabine Börschers hat in ihrer Neuauflage des Buches 101 Frauenorte in Frankfurt Orte zusammengestellt, die von ihnen auf unterschiedlichste Weise geprägt sind. Von historischen Frauenclubs, dem Haus zum Frauenstein über die Frankfurter Küche, Forschungsarchive bis hin zur Frauenfriedenskirche und stellt dabei viele spannende Frauen aus der Geschichte und Gegenwart vor. Sie schildert außergewöhnliche Begebenheiten, wie etwa die Gründung des ersten Frauenfußballclubs oder wie die österreichische Kaiserin Sissi in Frankfurt mit dem Zug entgleiste. Und über einige dieser Highlights aus ihrem Buch habe ich mit ihr gesprochen. Und das live vor Publikum in der Buchhandlung Buch und Wein auf der Berger Straße. Und genau diesen Mitschnitt gibt es jetzt. Wir lernen heute so ein bisschen was aus dem Buch 101 Frauenorte und ich selbst habe mich da auch so durchgeblättert und ganz, ganz viele verschiedene Geschichten so mir so reingezogen und eine, die mir da besonders auch in Erinnerung geblieben ist und das ist auch eine Geschichte, auf der ich bei mir auf dem Instagram-Kanal schon mal erzählt habe, ist das Kinderhaus in Sachsenhausen, was heute nicht mehr existiert. Das ist in der Nähe vom Stehl. Wissen Sie noch, welche Straße das war?
Hans-Thoma-Straße.
Das ist ein Kinderhaus. 1919 wurde das dort eröffnet. Es war ein Kinderhaus für jüdische Kinder, die dort in Obhut gegeben worden sind. Fast unentgeltlich. Es gab eine Leiterin dort, die sehr beliebt war. Frieda Amram hieß sie. Und das ist eigentlich so eine grundsätzlich kleine Erfolgsgeschichte bis 1933. Danach werden dem jüdischen Kinderhaus eben immer mehr Steine in den Weg gelegt. Letztendlich endet das so, wenn wir mal ein bisschen weiter nach vorne springen, dass Frieda Amram verhaftet wird und sie wird dann später auch im Konzentrationslager ermordet, beziehungsweise sie stirbt dort. Ob sie ermordet wird, ist, glaube ich, nicht ganz klar, aber sie stirbt dort. Und viele der jüdischen Kinder sind auch ins Konzentrationslager gebracht worden und dort auch gestorben. Es ist eine ganz dramatische Geschichte, wie wir es eben auch oft haben, wenn wir so in der Zeit des Nationalsozialismus blicken, dass wir eigentlich sehr viele tolle Institutionen haben oder hatten, die dann im Nationalsozialismus leider untergegangen sind. Und das war so eines der Geschichten aus diesem Buch. Es ist jetzt eine sehr dramatische Geschichte, aber es ist so eines meiner Highlight klingt jetzt an der Stelle blöd, aber eines der Themen, an denen ich mich auch so festgebissen habe und lange drüber nachgedacht habe. So, wir steigen quasi direkt mit einem tiefen Downer ein. Tut mir leid. Aber wie gesagt, also solche Geschichten, aber auch viele weitere bunte gibt es in dem Buch. Einige hören wir uns heute an. Bevor wir das aber machen, dürfen Sie sich auch nochmal, wenn Sie mögen, kurz vorstellen und erzählen, wer Sie sind und was Sie so alles machen.
Ja, Timo hat ja schon ein bisschen was gesagt. Ich bin freiberufliche Journalistin, Autorin. Ich habe mittlerweile 11 Bücher über die Frankfurter Stadtgeschichte und über die Region geschrieben. Das sind ganz unterschiedliche Dinge. Also zum einen historische Bücher. Ich habe über 150 Jahre Palmengarten in Frankfurt das Jubiläumsbuch geschrieben. Ich habe über die Nationalversammlung, also die Demokratiegeschichte in Frankfurt von 1848, ein Buch geschrieben rund um die Paulskirche. Und dann sind es eben aber auch Ausflugsführer. In dieser 101-Reihe gibt es zum Beispiel 101 Ausflüge ohne Auto von mir. Also es sind wirklich unterschiedliche Geschichten. Ja, wie das so ist als Journalistin, ist man irgendwie breit interessiert und schreibt dann eben auch über ganz unterschiedliche Themen. Ich biete zu manchen dieser Büchern auch Stadtführungen an, also zum Beispiel auch zu den Frauenorten. Und zu mir vielleicht noch, ich habe hier in Frankfurt an der Goethe-Uni studiert, und zwar Literaturwissenschaften und Kunstgeschichte. Ich habe danach eine Ausbildung als Journalistin bei der Frankfurter Neuen Presse gemacht und war dann 13 Jahre lang Redakteurin dort. Habe also wirklich alles gemacht, vom Kaisersaal bis zum Kaninchenzuchtverein, wie das so ist bei einer Frankfurter Lokalzeitung. Und habe da aber auch schon angefangen, mich mit historischen Themen zu beschäftigen und habe auch schon das erste Buch geschrieben, nämlich mit den Leserinnen und Lesern zusammen. Da ging es um die Kindheit und Jugend in den 50er Jahren in Frankfurt.
Das war übrigens mein erstes Buch von Ihnen. Und da haben wir, das ist schon länger her, weil wir schon mal eine Podcast-Aufnahme zusammen gemacht haben, und da haben wir im Vorfeld telefoniert. Und ich hatte dieses Buch schon, und das war wie so ein Fanboy-Moment, wo wir so telefoniert haben. Also, ich telefoniere mit Frau Börschers. Das fand ich richtig toll. Von daher ist es noch schöner, dass wir jetzt hier sitzen und eigentlich schon die zweite Aufnahme machen. Voll cool. Vielleicht können Sie auch noch mal so ein bisschen erzählen, woher Ihr Interesse für Frankfurts Geschichte kommt und wie Sie das ausleben. Weil bei mir war es zum Beispiel so, das war nicht immer da. Ich wohne jetzt seit ungefähr 13, 14 Jahren hier in Frankfurt. Ich bin 36, das heißt, ich kam mit Anfang 20 nach Frankfurt und hatte noch recht wenig Interesse an Frankfurts Geschichte. Und es lag an einem Haus hier vorne an der Ecke Arnsburger Straße, Habsburger Allee, was mich mit der Zeit immer mehr so reingezogen hat. Das war ein Haus, was voll lange im Verfall befindlich war und was sehr lange auch leer stand. Mittlerweile tut sich da was. Und mit der Zeit wollte ich eben so wissen, was war das für ein Haus? Warum wohnt da niemand in dieser besten Lage? Das habe ich dann bis heute nicht herausgefunden. Aber auch da gab es wieder eine Ursprungsgeschichte, die mich so total gecatcht hat und wo ich gemerkt habe, ich weiß voll wenig über die Geschichte der Stadt. Und dann habe ich angefangen so zu googeln, mir alles so zu erschließen. Und das war so mein Eintrittstor, dieses Haus da vorne. Und weiß nicht, haben Sie da auch sowas?
Also so ein ganz konkretes Haus jetzt nicht unbedingt. Ich habe schon während des Studiums, also ich habe ja eben Kunstgeschichte studiert, auch im Nebenfach, und ich war auch bei den Historikern und habe da immer mal reingeschaut. Und also insofern, ich habe mich schon immer eigentlich für die Geschichte interessiert. Und ich bin 87, glaube ich, nach Frankfurt gekommen, und wir sind dann relativ schnell in eine Ernst-May-Wohnung gezogen. Und das war dann so für mich ein bisschen der Auslöser, dass bei uns irgendwann mal Architekturstudenten geklingelt haben und gefragt haben, ob sie mal unsere Wohnung sehen dürfen. Und ich wusste nicht mal, was wir da für eine tolle Wohnung hatten. Und dann habe ich so ein bisschen angefangen, auch eben mich mit den 20er Jahren zu beschäftigen. Und ja, das war so ein bisschen der Auslöser, denke ich.
Hatten Sie da noch die Frankfurter Küche?
Die ist leider rausgeflogen, als wir eingezogen sind, weil das eine Raucherwohnung war und die nicht mehr zu verwenden war. Also das habe ich sehr bedauert später.
Und das heißt so, dass Sie also letztendlich sich schon irgendwie schon länger auf jeden Fall mit Frankfurts Geschichte beschäftigt haben. Und wie leben Sie die aus? Sie haben jetzt gesagt, Sie haben auch schon Zeitungsartikel geschrieben, Bücher, aber da ist ja mittlerweile auch noch mehr hinzugekommen.
Ja, also ich mache ja alles Mögliche. Also die Bücher sind eben das eine, wo ich dann auch sehr viel historisch recherchiere. Das zweite ist eben auch ein Instagram-Account, ähnlich wie Sie das machen, allerdings nicht so erfolgreich natürlich, der sich aber eben speziell nur mit den 20er Jahren beschäftigt. Weil, wie gesagt, Ernst May ist mir ja schon sehr früh begegnet, und das war so ein Auslöser, warum ich mich mit den 20er Jahren beschäftigt habe. Und das hat mich einfach von vornherein fasziniert, diese Zeit und dieses neue Frankfurt, was ja eben nicht nur Architektur betrifft, sondern die wollten ja wirklich einen neuen Menschen schaffen. Also die haben eine komplette, ein Städtebauprogramm sozusagen entwickelt. Und dann ging das darüber hinaus auch so ein bisschen die Frankfurter Lebensart in dieser Zeit. Also Babylon Berlin sagt Ihnen ja allen was, wahrscheinlich diese Serie. Und ich habe mich dann gefragt, das muss es doch auch in Frankfurt in der Art gegeben haben. Und habe dann auch da mich ein bisschen mehr mit beschäftigt und mache dazu eben auch eine Stadtführung. Und das ist einfach ein total spannendes Thema. Also wenn man sich überlegt, was es hier so an Nachtleben gegeben hat in den 20ern, angefangen mit dem Schumann-Theater, das eben den Spitznamen das Theater der 5000 trug, weil es 5000 Sitzplätze hatte. Und wenn Sie überlegen, heute in die Alte Oper gehen 2500 Leute. Also es war doppelt so groß wie die Alte Oper. Und dann gab es auf der anderen Seite der Stadt am Eschenheimer Turm auch noch einen Vergnügungspalast, der Groß Frankfurt hieß. Also wo man wirklich tanzen gehen und Musik hören und essen gehen und alles unter einem Dach konnte. Und da waren auch Platz für 5000 Menschen. Also das sind Dimensionen, die wir uns heute gar nicht mehr vorstellen können. Und das fasziniert mich eben einfach. Und viele so kleine Geschichten, die erzähle ich eben dann in diesem Instagram-Account mit Fotos dazu.
Das kann ich nur empfehlen, genauso wie die Podcast-Folge dazu, Babylon, da haben wir auch über, ich weiß nicht, wie haben Sie genannt, Babylon Frankfurt? Oder
nee, Babylon Frankfurt heißt der Instagram-Account.
Genau. Und wie war das, Frau Börschers, wie war das Nachtleben in den 1920er Jahren? Glaube ich, so haben wir das genannt, ja, in Frankfurt. So. Also voll spannend, weil ich wusste das auch nicht, bevor wir jetzt zu den Frauenorten noch kommen, wie abgefahren das war. Das Schumann-Theater stand gegenüber dem Hauptbahnhof, ist heute auch ein trister Bürokomplex, der da steht, das ist das eine. Und vor allem auch am Eschenheimer Turm. Ich glaube, das ist auch das Haus, wo die Rosemarie Nitribitt dann später also das ist eine andere Bebauung.
Also das ist diese Straßenecke dort, genau. Ja, genau.
Auch da abgefahren, was es da mal eben gab. Von daher die 20er total spannend. Und jetzt daran anschließend, bin gespannt, was Sie sagen, was ist so Ihr aktuelles Highlight in Frankfurts Geschichte? Weil bei mir wechselt es immer. Wenn Sie sich jetzt festlegen müssen auf, also es muss jetzt wirklich, egal ob es ein Ort ist, ein Ereignis, eine Person, was ist so das gerade absolute Highlight, wo Sie sagen, fasziniert mich am meisten in der Geschichte dieser Stadt?
Schwierig. Also das wechselt bei mir auch ständig und im Moment sind es eben wirklich die 20er Jahre und ja, da sind es einfach die Varietés, die in Frankfurt gestanden haben. Also nicht nur das Schumann-Theater, es gab auch den Kristallpalast zum Beispiel, der in der Großen Gallus stand. Und also da, wo heute das vorgebaut wird, diese vier Hochhaustürme genau an der Stelle. Und das war wie so eine fränkische Kleinstadt gestaltet, also auch total spannend mit so Theaterkulissen, mit Kunstschnee auf dem Dach im Winter. Und also das, ja, das ist, glaube ich, im Moment gerade so mein Highlight.
Dann bewegen wir uns weg von den 20er Jahren hin zu den 101 Frauenorten. Das Buch gab es vor vielen Jahren schon mal. Was hat Sie jetzt?
Vor acht. Ist schon 8 Jahre her.
Vor vielen Jahren schon.
Ach, vor vielen Jahren. Okay.
Genau, vor vielen Jahren. Genau. Aber gab es schon mal, was hat Sie jetzt dazu bewegt, zu sagen, da muss jetzt eine Neuauflage her?
Ja, das war ja so eins meiner ersten Bücher, die ich geschrieben habe. Und das lag mir total am Herzen, weil ja, ich hatte mich vorher natürlich auch schon mit der Geschichte der Frauen in Frankfurt beschäftigt und habe einfach viele spannende Frauen da auch kennengelernt und mir war es wichtig, weil viele davon eben einfach vergessen waren, die auch wieder so ein bisschen ans Tageslicht zu holen. Und ja, natürlich ist es so bei so einem Buch, das sind ja nicht nur historische Frauen, sondern auch aktuelle Frauenorte drin und einige davon waren einfach auch nicht mehr aktuell. Und manches hatte geschlossen und von daher fand ich es dann einfach wichtig, dieses Buch zu aktualisieren. Und ich habe wirklich viel rausgeworfen, habe im Prinzip 25% neu geschrieben an diesem Buch. Und wie gesagt, ich mache auch Stadtführungen dazu und ich bin dann immer wieder angesprochen worden, auch von den Frauen und Männern, die da mitgehen, da gehen auch Männer mit übrigens, die dann gesagt haben, oh, sie finden es so spannend, warum gibt es denn das Buch nicht mehr und so. Und also es gibt immer noch eine Nachfrage auch nach diesen spannenden Frauen, die, ja, die zum Teil vergessen sind. Und deswegen habe ich dann beim Verlag auch so ein bisschen nachgefragt, öfter mal nachgefragt, ob es nicht möglich wäre, das wieder aufzulegen. Und das haben die dann getan, netterweise.
Weil Sie gerade gesagt haben, Stadtführung, wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich bei Ihnen eine Stadtführung buche zu den Frauenorten? Was machen Sie da so? Wo starten wir?
Wir starten am Dom,
ja.
Weil der Dom so einer der Frauenorte ist, die jetzt nicht so auf der Hand liegen, weil der Dom als katholische Kirche, da sollte man jetzt nicht unbedingt an Frauen denken, aber im Dom ist die erste Frankfurterin begraben, nämlich das merowingische Mädchen. Also die Überreste von einem Mädchen aus dem Jahre um 700 herum, die jetzt gar nicht mal so lange, vor so langer Zeit gefunden wurden, nämlich in den 90ern. Da gab es irgendwie eine Baustelle dort und da hat man diese Grabkammer gefunden. Und es ist aber wirklich ein ganz besonderer Fund, weil, ja, weil das im Prinzip schon 100 Jahre älter ist als diese berühmte Synode von Karl dem Großen, wo Frankfurt wirklich das erste Mal urkundlich erwähnt wurde als Frankonofurt. Da starte ich und dann geht es im Prinzip rund um die Altstadt, zu allen möglichen, in die Nikolaikirche zum Beispiel, weil die Fenster dort von einer Frau gestaltet worden sind, oder zu einer Heiligen am Steinernen Haus, nämlich der, oder einer Madonna, die da an dem Steinernen Haus an der Ecke hängt sozusagen, so ein kurzer Weg ist das, oder dann gegenüber von der Paulskirche gibt es einen Ort, wo Barbara Metzler, eine Vorfahrin der Metzlerbank, eben das Bankhaus geführt hat. Es sind unterschiedliche Orte.
Voll spannend. Und wenn ich jetzt, weil, also vielleicht ist es auch immer so ganz spannend, wie ist das, wenn Sie dann ein Buch schreiben? Wo machen Sie das? Haben Sie so einen festen Platz oder ist das mal hier, mal da? Also wie muss ich mir das vorstellen, als Autorin ein Buch zu schreiben? Weil es gibt ja so diese, kennt man ja vielleicht auch so Filmen, dann mietet man sich in so einem skandinavischen Ort mit einem See irgendwie hin. Sie haben die Schreibmaschine im Gepäck, weil das so schön klimmt. Der Verlag muss das später dann digitalisieren.
Schön wär's.
Vor allem sitzt der Verlag auch da.
Ja, genau. Also ich glaube, da war Hilmar Hoffmann der Letzte, der mit der Hand geschrieben hat und wo man das abschreiben musste. Ich habe tatsächlich sogar ein Büro in meiner Wohnung, ganz unromantisch, und da sitze ich. Ich bin jetzt nicht Thomas Mann, also ich habe nicht so morgens irgendwie 4 Stunden, wo ich immer schreibe, sondern ich sitze da ganz normal am Schreibtisch, und ich bin ja auch noch journalistisch tätig. Also ich habe immer abwechselnd, dann mal schreibe ich Artikel, und dann, wenn ich wieder Zeit habe, dann schreibe ich wieder an einem Buchprojekt. Also.
Aber das ist, glaube ich, also ist das bei Ihnen auch so, dass Sie sich so wie so feste Zeiten einplanen, wo Sie sagen, jetzt schreibe ich zum Beispiel an den 101 Frauenorten? Weil ich habe mal jemanden getroffen, auch einen Autoren, der hat mir erzählt, für ihn ist es einfach auch ein Job. Und der steht dann auf, bringt sein Kind in den Kindergarten, und der schreibt dann jeden Tag von 9 bis 17 Uhr und macht eine Pause. Und da habe ich ihn gefragt, aber da muss doch eine Kreativität her. Und er meint, nee, das ist dann einfach auch manchmal wirklich einfach Arbeit. Man muss einfach runterschreiben. Deswegen, ist es bei Ihnen auch so?
Ja, ist bei mir genauso, ja, natürlich. Ich setze mich morgens um 9 an den Schreibtisch und mache mittags um 2 eine Pause und sitze bis abends um 7. Und ob ich dann jetzt einen Artikel für ein Magazin schreibe, was ich ja auch mache, oder ob ich dann an den Frauenorten schreibe und historisch recherchiere und so, das ist wirklich Job. Und wenn man so viel schreibt, also ich war ja eben 13 Jahre lang auch Redakteurin, und diese weiße Seite, die ist da immer so, die man so vor Augen hat, die gibt es dann nicht mehr, weil man schreibt einfach, man fängt an. Und wenn es nicht gut ist, dann überarbeitet man es eben, aber man schreibt. Und von daher ist das, ist es wirklich Job.
Aber es ist wirklich so, ne? Man schreibt. Ja, bis dann gut ist. Wir sind ja beide im Sozietätsverlag. Vielleicht können wir uns dann gemeinsam einfach mal eine Hütte in Skandinavien mieten. Müssen wir.
Ich habe ein Haus an der Nordsee, wenn das geht.
Das ist schon mal festgehalten, den Rest klären wir dann noch. Okay, kommen wir zu den Frauenorten. Was sind für Sie Frauenorte, und warum ist es aus Ihrer Sicht eben auch wichtig, die in einem Buch so festzuhalten?
Ja, was sind Frauenorte? Also das Konzept dieses Buches, das stand ja schon fest, weil es eben schon eine Reihe gab, nämlich die 101 Unorte, die mein Kollege Christian Setzepfand und Frank Berger, der da hinten sitzt, gemacht haben, unter anderem. Und insofern war festgelegt, dass es eben feste Orte sein mussten. Aber ansonsten war ich relativ frei in diesem Buch, und für mich war die Idee, es soll spannend sein, es soll abwechslungsreich sein, und da war ich dann irgendwie relativ egoistisch und habe mir gedacht, das, was ich spannend finde, das werden die Leserinnen und Leser auch spannend finden. Also insofern habe ich dann einfach recherchiert. Was sind Frauenorte? Das Erste, was mir eingefallen ist, sind natürlich berühmte Frankfurterinnen wie Rosemarie Nitribitt, die Prostituierte, oder auch Goethes Mutter, deren Grab ja auf dem Schulhof in der Frauenschule ist. Also auch das ist ja ein besonderer Ort. Also die sollten natürlich mit rein. Aber eben, wie gesagt, ich wollte halt auch viele unbekannte Frauen wieder ans Tageslicht holen. Und Frauen, die irgendwie so ein bisschen vergessen sind, weil man muss ja schon sagen, dass auch die Frankfurter Stadtgeschichte hauptsächlich von Männern geschrieben ist. Und die haben eben viele Frauen einfach auch unter den Tisch fallen lassen, muss man sagen. Also, und manche Frauen sind vielleicht auch vom Namen her bekannt, wie jetzt Clara Schumann zum Beispiel, die Komponistin und Pianistin. Aber sie sind eben gar nicht für ihre eigenen Sachen berühmt, sondern bei Clara Schumann ist es so, sie ist vor allen Dingen bekannt dafür, dass sie dafür gesorgt hat, dass die Werke ihres Mannes, Robert Schumann, nicht in Vergessenheit geraten, weil Robert Schumann ist sehr früh verstorben und sie hat sich dann darum gekümmert, sein Werk quasi zu erhalten. Dass sie aber selber ein Wunderkind war, dass sie eine Pianistin war, die Weltruf hatte. Und also sie ist auf Europatournee gegangen im 19. Jahrhundert. Sie war eine der berühmtesten Pianistinnen des 19. Jahrhunderts. Sie hat diese Tourneen selber organisiert, hat nebenbei noch 8 Kinder gehabt und hat
bis dann, sie alle im Bett sind. Also.
Und also war wirklich ein absolutes Phänomen. Am Ende, also sie hat mehr als 20 Jahre in Frankfurt gelebt und sie war dann in den letzten Jahren auch die erste Frau, die am Dr. Hochschen Konservatorium als Klavierlehrerin gearbeitet hat. Also sie war wirklich eine ganz besondere Frau. Und für uns ist sie, wenn überhaupt bekannt, dann eben, weil sie die Frau von Robert Schumann ist. Und das finde ich immer sehr schade. Und solche Frauen, also da ging es mir eben darum, diese Frauen eben auch einfach wieder so ein bisschen ins Bewusstsein der Leserinnen und Leser zu rücken. Und eine weitere Frau, die da eben auch so ein bisschen vergessen ist, ist die erste Alzheimer-Patientin, Auguste Deter. Also der Name Alzheimer sagt uns allen natürlich was, aber dass die allererste Patientin, an der er wirklich diese Krankheit diagnostiziert hat, in Frankfurt gelebt hat, das wissen die wenigsten, glaube ich. Und wenn das okay ist, dann lese ich jetzt mal einfach ein bisschen.
Na gut,
nämlich
nein,
diesen natürlich. Artikel.
Als wäre es abgestimmt.
Genau, als wäre es abgesprochen. Wie heißen Sie? Auguste. Familienname? Auguste. Wie heißt Ihr Mann? Ich glaube, Auguste. Eine Frankfurterin schrieb im Jahre 1901 Medizingeschichte. Sie war die erste Patientin, an der der Arzt Alois Alzheimer die nach ihm benannte und bis heute unheilbare Demenzerkrankung diagnostizierte. Als der Mediziner Auguste Deter zum ersten Mal sah, war die 51-Jährige geistig stark verwirrt und fand sich weder räumlich noch zeitlich zurecht. Ihr Mann, ein Eisenbahnbeamter, hatte sie zum Arzt gebracht, weil sie bereits seit rund 5 Jahren Wahnvorstellungen hatte und die Nachbarschaft immer wieder wegen ihrer übersteigerten Eifersucht in Aufruhr brachte. Sie rannte dann durch die Mörfelder Landstraße, klingelte an den Häusern, tobte und schrie laut, weil sie glaubte, ihr Mann habe ein Verhältnis mit einer Nachbarin. Der Hausarzt wies sie in die städtische Heilanstalt für Irre und Epileptische ein, die der Struwwelpeter-Autor Heinrich Hoffmann einst auf dem Affensteiner Feld, dem heutigen Campus Westend, mit initiiert hatte. Dort war Alzheimer bis 1902 als Assistenzarzt tätig gewesen. Er erkundigte sich auch, nachdem er nach Heidelberg und München gewechselt war, weiter nach ihrem Gesundheitszustand. Nachdem Auguste Deter am 8. April 1906 an einer Blutvergiftung gestorben war, total verblödet, wie Alzheimer notiert, untersuchte er ihr Gehirn und fand die entsprechenden Eiweißablagerungen in der Hirnrinde. Auf dem Campus Westend erinnert ein Denkmal an Alzheimer und seine wichtigste Patientin. Ja, so viel zu Auguste Deter.
Wie war das für, wissen Sie noch, wie das für Sie war, als Sie diese Geschichte herausgefunden haben? Weil ich habe damals, muss man wissen, wenn ich meine Beiträge schreibe, ich mache das immer früh morgens. Und als ich lese mir das so durch, Anstalt für Irre und Epileptische, und lese quasi so von oben nach unten und komme dann unten an und ich kam so aus dem Staunen nicht mehr raus, aus verschiedensten Aspekten. Einmal das, was Sie gesagt haben, dass dort eben die alzheimerische Krankheit erstmals offiziell entdeckt worden ist. Dann auch, wie hochmodern diese Klinik war auf dem heutigen Gelände des IG Farbenhauses / Campus Westend der Goethe-Uni. Dann noch der Aspekt dazu, dass Heinrich Hoffmann, der Autor vom Struwwelpeter, da auch noch tätig war, beziehungsweise diese Klinik in der Form ja ins Leben gerufen hat. Und ich saß so ganz früh morgens da und dachte, ich muss jetzt alle Menschen wach machen und davon erzählen. Weiß ich, wie ging es Ihnen? Wissen Sie das noch?
Also bei der Geschichte jetzt nicht ganz so, weil ich das mit Heinrich Hoffmann wusste und mich auch da vorher schon mit beschäftigt hatte. Aber ich habe tatsächlich auch manchmal so Momente, wo ich dann irgendwas entdecke und denke, meine Güte, ist das spannend. Ja. Und dann, wenn dann so Puzzleteile auch zusammenkommen von Dingen, die man vielleicht schon weiß und dann plötzlich wieder so ein Aspekt dazukommt, der dazu passt und so, das ist schon manchmal sehr faszinierend.
Ja. Jetzt haben wir ja auch beide so einen Online-Kanal mit Instagram, wo wir dann auch Beiträge veröffentlichen und manchmal fällt mir das voll schwer zu entscheiden, so, okay, was von diesen Geschichten bringe ich jetzt so als nächstes raus, weil es gibt manchmal wirklich so viel Faszinierendes, wo man sich so denkt, okay, das ist irgendwie alles spannend. Dann bin ich immer so ungeduldig und dachte mir, okay, irgendwann werde ich das schon alles veröffentlichen.
Ja, und meistens reicht ja auch der Platz nicht, um alles zu schreiben, was man gerne schreiben möchte.
Das stimmt. Ja. Dann habe ich angefangen, Videos zu machen.
Okay.
Nein, genau, aber das also fand ich auch eine total spannende Geschichte, vor allem wenn man sich eben vorstellt, dass das damals noch im fast unbebauten Westend alles stattfand, dass dort diese hochmoderne Anstalt für Irre und Epileptische stand, dass die später abgerissen wurde, also in den 1920er Jahren und dann nach Niederrad verlegt wurde und dass dann da einfach dieses EG-Farbenhaus entstanden ist, was ja auch so ein riesengroßer Bau ist. Ja. Und man muss schon sagen, dass, glaube ich, so der Heinrich Hoffmann mit diesem Bau da ja so was Hochmodernes hingestellt hat, muss man sich vorstellen. Es gab Fenster ohne Gitter, ja, es gab Gartenanlagen, psychische Krankheiten, die wurden, glaube ich, erstmals in der Form auch ernst genommen, weil er so gesagt hat, wir müssen diese Menschen eben behandeln. Die haben hier eine Krankheit und die sind nicht irgendwie verrückt geworden, ja. Fand ich total faszinierend. Jetzt haben wir schon eben auch gesagt, dass wir immer wieder so auf Orte stoßen, die wir so spannend finden. Wie haben Sie jetzt bei dem Buch diese Orte gefunden? Sind Sie durch die Stadt gelaufen, haben das in Zeitungsartikeln irgendwie sich rausgesucht, haben Sie ChatGPT befragt, gebe mir 101 Frauenorte raus. Wie war das?
Das wäre schön, wenn man das heute machen könnte. Ja. Wobei über Frankfurt ist das immer noch nicht ganz so einfach. Also vor 8 Jahren gab es ChatGPT auch noch nicht, von daher musste ich schon selber recherchieren. Also durch meine Arbeit als Journalistin habe ich natürlich schon einiges auch kennengelernt. Ich hatte also schon eine kleine Liste und wie es dann so ist, wenn man erstmal anfängt, zu einem Thema zu recherchieren, dann stößt man eben auch sehr schnell auf weitere Namen von Frauen, die spannend sind und hangelt sich so eigentlich weiter. Also ich habe, glaube ich, mit 30 Frauenorten angefangen, als ich den Vertrag unterschrieben habe und dann kam eine nach der anderen im Prinzip dazu.
Und gab es dann Kriterien, wo Sie so gesagt haben, die kann man aufnehmen, die nicht? Oder war das einfach so eine Liste, wo Sie dann irgendwann gesagt haben, okay, ich habe jetzt 120 Frauen und die 101 wären das? Also mussten Sie nochmal so selektieren?
Also Kriterium war, es muss auf jeden Fall spannend sein und es muss mir gefallen. Und es musste natürlich immer einen festen Ort haben. Und das ist so ein bisschen schwierig. Also das hat nicht bei allen Frauen funktioniert, die mir wichtig waren. Mhm. Also so ein Beispiel ist Maria Sibylla Merian, die Naturforscherin, 17. Jahrhundert. Da ist es natürlich nicht ganz so einfach zu wissen, wo hat sie genau in Frankfurt gelebt. Und ich habe nicht wirklich einen konkreten Wohnort von ihr rausbekommen. Und habe mich dann aber so beholfen, dass ich dass die Universitätsbibliothek als Ort genommen habe, weil dort werden die Zeichnungen, die sie damals gemacht hat, aufbewahrt. Und die haben auch eine digitale Sammlung, also insofern, da kann man sie sich heute auch anschauen. Also es muss eben immer wirklich diesen konkreten Ort geben und das ist nicht immer ganz einfach.
Haben Sie dann beim Schreiben von dem Buch so auch Neues über die Geschichte von Frauen in Frankfurt erlebt?
Ja, also so richtig Neues, ja, ein paar neue Sachen schon. Eins, was mich immer wieder fasziniert, ist eben, dass Frauen sich schon sehr früh in Frankfurt zum einen politisch engagiert haben, aber auch für die Frauenrechte eingesetzt haben. Ja. Und ich spreche jetzt über die Zeit im Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, also weit vor dem Ersten Weltkrieg. Es gab ganz viele Frauenvereine damals, also wirklich Möglichkeiten, Treffpunkte, wo Frauen sich zusammengeschlossen haben, wo sie sich dann eben für die Frauenrechte eingesetzt haben. Und es gab schon 1908 in Frankfurt einen Frauenclub. Das muss man sich vorstellen, so ähnlich wie heute jetzt ein Lions Club oder sowas. Weil Frauen sich ja damals in der Öffentlichkeit nicht frei bewegen konnten. Das heißt, wenn sie berufstätig waren, und das waren auch schon einige Frauen, dann konnten sie sich aber in diesem Frauenclub sozusagen in einem geschlossenen Rahmen treffen und konnten dort zusammen essen, diskutieren, sich aber auch einfach zusammenschließen, Netzwerke schließen und sich eben auch für Frauenrechte einsetzen. Und das fand ich einfach, oder das hat mich immer schon fasziniert, dass das wirklich so früh war. Und es führte ja dann dazu, dass 1919 die Frauen das erste Mal wählen durften, auch in Frankfurt. Und es gab eben 1919 nicht nur die Wahlen zur Weimarer Nationalversammlung, sondern auch Kommunalwahlen in Frankfurt. Und da sind damals schon 11 Frauen ins Stadtparlament eingezogen. Das Stadtparlament bestand damals aus ungefähr, also nicht ganz 100 Parlamentariern. Das heißt, 10% des Stadtparlaments war dann schon in Frauenhand. Und damit konnten die schon ein bisschen was bewirken. Und es gab dann sogar eine Frau, die in den ehrenamtlichen Magistrat, also wirklich in die Stadtregierung eingezogen ist. Eine Frau mit einem wunderbaren Namen, nämlich Meta Quark-Hammerschlag. Also Doppelnamen waren in den 20er Jahren sehr angesagt. Und sie war im Prinzip eine der ersten Sozialpolitikerinnen, die wir hatten in Frankfurt. Und also das, finde ich, ist so eine sehr spannende Geschichte. Und ich könnte noch was lesen, nämlich über eine weitere Politikerin aus dieser Zeit.
Lassen Sie mich raten, Johanna Tesch.
Genau, Johanna Tesch. Und auch da haben wir ein Bild dazu. Das ist nämlich ihr Wohnhaus, also das Haus, in dem sie gewohnt hat, im alten Volkshaus 1 im Riederwald. Der Riederwald war damals das Viertel des Proletariats, also das Arbeiterviertel Frankfurts. Und Johanna Tesch war Sozialdemokratin, deswegen, ja, das passte eben, dass sie dort gelebt hat. An die Streiterin für Demokratie und Gerechtigkeit erinnert eine Gedenktafel an ihrem früheren Wohnhaus in der Arbeitersiedlung Riederwald. Auch ein Platz in der Nähe ist nach Johanna Tesch benannt und ganz nebenbei natürlich auch die U-Bahn-Station da im Riederwald. Am Berliner Reichstagsgebäude ist ihr zudem eine der 96 Gedenktafeln für die von den Nationalsozialisten ermordeten Abgeordneten gewidmet. 1875 wurde sie als Johanna Carillon in Sachsenhausen geboren. Sie arbeitete im elterlichen Haushalt, bis sie den Schneidermeister Richard Tesch heiratete. Das Paar bekam 3 Söhne. Ihr Haus im Riederwald war Treffpunkt für Arbeiterfrauen, Gewerkschaftsleute und SPD-Mitglieder. Nach der Geburt ihres jüngsten Sohnes wurde Johanna Tesch politisch aktiv. In der SPD setzte sie sich für bessere Bildungschancen für Proletarierinnen ein. Sie gründete 1902 den Bildungsverein für Frauen und Mädchen der Arbeiterklasse und 4 Jahre später den Verein für weibliche Hausangestellte mit, dessen Vorsitzende sie 1911 wurde. Als erste Frankfurterin errang sie dann 1919 ein Mandat für die Weimarer Nationalversammlung und vertrat bis 1924 den Wahlkreis Hessen-Nassau im Berliner Reichstag. Sie starb am 13. März 1945, wenige Tage vor ihrem 70. Geburtstag, im Konzentrationslager Ravensbrück. Sie war bereits herz- und nierenkrank, nach dem gescheiterten Hitler-Attentat vom 20. Juli im Rahmen einer Verhaftungswelle gegen Politikerinnen und Politiker bürgerlicher Parteien festgenommen worden. In ihren Briefen hatte sie noch versucht, ihre Familie zu beruhigen. Also das ist auch so ein tragisches Ende. Sie hat versucht, dann noch ihrer Familie zu schreiben, dass es ihr gut ginge, aber eigentlich war sie schon so krank, dass sie da im Konzentrationslager dann gestorben ist.
Weil Sie es auch eben gesagt hatten mit den Briefen, wenn wir da so ein bisschen nochmal zurückspringen in die Zeit, in der sie Teil der Weimarer Nationalversammlung war, da habe ich auch mal so ein bisschen nachgeschaut, gab es, also ich glaube, es muss hunderte von Briefen gegeben haben, die sie sich mit ihrem Mann hin und her geschrieben haben. Und da gibt es ganz spannende Sachen, weil das waren nicht nur Briefe mit tiefer Bedeutung, sondern auch sowas, da stand von ihr geschrieben, wie er eine Gans behandeln muss. Also sie gibt zum Beispiel Tipps zum Einpökeln der Gans und zur Verwendung von Kalbfleisch. Am besten ist es immer gebraten oder als Schnitzel oder auch mit weißer Soße und gekocht. Sonst hat sie ihrem Mann Richard nahegelegt. Also so eigentlich sowas, was man sich heute, aber irgendwie auch in irgendeiner Form mit dem Handy hin und her schreibt. Oder auch hat sie sich Gedanken aus der Ferne gemacht, wie sie sich um ihre Wäsche kümmern. Oder wie sie sich um die Wäsche kümmert, wenn sie zurück in Frankfurt ist. Schreibt sie zum Beispiel, ich komme auf jeden Fall Montag früh zurück. Und da ich erst Mittwochabend weiterfahre, könnte ich doch vielleicht unsere Wäsche wegwaschen. Da müsstest du dann allerdings vorher einweichen und dich erkundigen, ob ich in die Waschküche kann. Wie das ausgegangen ist, das hätte ich gerne erfahren.
Dazu muss man natürlich auch wissen, dass die Post damals 2 oder 3 Mal am Tag kam. Ne?
Also, ach ehrlich, das so
von daher, das war schon fast so wie heute SMS schreiben, weil die Post einfach viel häufiger da hin und her geschickt werden konnte.
Wahnsinn. Genau, und dabei, sie hat auch, um nochmal Ernsthaftigkeit reinzubringen, sie hat auch über die Hauptarbeit im Parlament geschrieben und auch darüber geschrieben, dass die Frauen in den Ausschüssen eben wichtige Arbeit geleistet haben auf den allen möglichen Gebieten, um die Situation der Frau zu verbessern im Vergleich zu den Männern. Und dass sie aber auch immer wieder ausgebremst worden sind aufgrund von verschiedenen politischen Verhältnissen. Aber es war, glaube ich, eine wirklich unfassbar starke Frau und auch wieder eines von so Schicksalen, wo man sich so denkt, was wäre gewesen, wenn wir einfach nicht diesen Nationalsozialismus gehabt hätten, weil einfach auch da an der Stelle, genauso wie ganz viele andere Frauen aus dem Buch auch, einfach so viel und positiv hier in Frankfurt und Umgebung gewirkt haben und die dann einfach diesem Schicksal erlitten sind. Und ich würde sagen, wir machen noch eine Frage, dann machen wir eine kurze Pause. Gab es Frauenorte für Sie, also die bei Ihnen so was Persönliches oder Besonderes hervorgehoben haben oder was, wo Sie sagen, das ist für mich von persönlicher Bedeutung?
Also es gibt einen Frauenort im Buch, den ich unbedingt reinhaben wollte, weil er für mich persönlich einfach eine Rolle gespielt hat. Das ist nämlich das Wohnhaus der Familie Katz am Rande der Siedlung Höhenblick. Also das ist die Siedlung in Ginnheim, wo eben in den 20er Jahren Ernst May, Martin Elsässer, die ganzen Architekten des neuen Frankfurt, aber auch Rechtsanwälte und so weiter eben ihre Häuser hatten. Und diese Familie Katz oder das Ehepaar Katz, das sind Hans-Ludwig Katz, der Maler, und die Pianistin Franziska Katz Ehrenreich. Und ja, die Geschichte ist die, ich komme ja eben von der Nordsee, ich komme ja nicht aus Frankfurt, ich komme aus Emden und ich habe dort während des Studiums in der Kunsthalle ein Praktikum gemacht. Diese Kunsthalle hat Henry Nannen, der damalige Stern-Herausgeber, sich quasi gebaut, um ein Museum für seine Sammlung zu haben. Und Henry Nannen hat sehr viel Hans-Ludwig Katz gesammelt. Und als ich dort das Praktikum gemacht habe, da gab es gerade eine Ausstellung oder wurde die vorbereitet über Hans-Ludwig Katz und ich durfte da mithelfen. Und diese Ausstellung ist anschließend ins Jüdische Museum nach Frankfurt gegangen und ist auch dort gezeigt worden. Ich habe also wirklich eine sehr enge Bindung zu diesen Bildern von Hans-Ludwig Katz, der ein expressionistischer Maler war, der sehr spannende Bilder gemalt hat. Und als ich dann nach Frankfurt oder mich in Frankfurt einfach mehr damit beschäftigt habe, habe ich festgestellt, er hat hier in Frankfurt eben in einem dieser Häuser gelebt, die auch wirklich so das neue Frankfurt, die so im Stil des neuen Frankfurt waren. Ich habe auch da ein Bild, Moment. Genau, da sieht man es, wie es heute aussieht und man sieht unten aber auch, wie es früher ausgesehen hat. Und das hat mich einfach unheimlich fasziniert. Dass dieses Haus eben hier in Frankfurt steht. Und ich kann Ihnen da auch die Geschichte dazu gerne noch vorlesen. Die heißt Musikabende der Bohème. Es müssen Abende voller angeregter Diskussionen, politischer Gespräche und Kunst gewesen sein, für die Ende der 20er Jahre die Frankfurter Avantgarde in das Haus am Kirchberg strömte. Zwei besondere Kunstschaffende lebten dort, die Pianistin Franziska Katz Ehrenreich und der Maler Hans-Ludwig Katz. 1927 hatten sie sich das Haus von den befreundeten Architekten Otto und Eduard Fucker, zwei Vertreter der neuen Sachlichkeit, nach ihren Vorstellungen bauen lassen. In dem Viertel lebten angesehene Rechtsanwälte, Ingenieure, Lehrer. Das weiße Haus mit dem flachen Dach, den großen Fenstern und dem Käfig auf dem höheren Teil, in dem das Paar Affen hielt, und das ist kein Witz, das war wirklich so, muss ein Fremdkörper gewesen sein. Das Ehepaar Katz war ein Teil der Künstlerszene. Er malte expressionistische Bilder, sie, genannt Frenze, veranstaltete Hauskonzerte und spielte dabei auch zeitgenössische Musik, etwa von Arnold Schönberg, Béla Bartók oder Paul Hindemith, der ja auch lange in Frankfurt gelebt hat. Des Öfteren übertrug der Rundfunk aus ihrem Haus einen Musikabend, 1928 mit Werken klassischer Komponisten wie Mozart und Bach. Das Haus wurde zum regelmäßigen Treffpunkt der Frankfurter Bohème. Jeden Sonntagabend empfing man Freunde, zu denen die Maler Hermann Liesmann, Rudolf Heinisch, der Bildhauer Benno Elkan, die Architekten Fucker und der Soziologe Siegfried Krakauer, Frenzes Schwager, gehörten. Das gesellschaftliche Leben endete allerdings 1937 abrupt, als das jüdische Ehepaar das Haus verkaufen und vor der Verfolgung der Nationalsozialisten nach Südafrika fliehen musste. Ja, das ist die Geschichte zu dem Haus. Und auch wenn es ja eigentlich eher die Geschichte des Malers Hans Ludwig Katz ist, aber ich fand auch seine Frau spannend. Und deswegen wollte ich das eben einfach sehr gerne drin haben im Buch.
Ist überliefert, ob die Affen später im Café Vipra wieder aufgetaucht sind.
Ich glaube, die haben den Krieg nicht überlebt.
Wer das Café Vipra nicht kennt, war zwischen Dom und, nicht zwischen Dom und Römer, Quatsch, zwischen Römer und Zeil. Ein Kaffee.
Auf der neuen Creme.
Genau, auf der neuen Creme, danke. In der man Kaffee trinken konnte, aber auch alles Mögliche an Viehzeug um sich herum hatte, wie Papageien, Fische, Äffchen oder sowas, ne?
Genau. Von daher. Und das gab es aber erst in den 50ern.
Genau, das genau, kommt noch dazu. So, wir würden jetzt eine kurze kleine Pause machen, aber bitte kommt auch wieder. Okay, genau, kurze Pause und dann machen wir weiter. Danke. So, in Ihrem Buch wird auch der Einfluss von Frauen auf die Stadtgeschichte beleuchtet. Wie denken Sie, haben Frankfurter Frauen zur Entwicklung der Stadt beigetragen? So ein paar Beispiele haben wir ja auch schon gehört.
Ja, also die Frauen haben immer zur Entwicklung der Stadt und zur Stadtgeschichte, zur Entwicklung der Stadtgeschichte beigetragen, auf jeden Fall. Also schon im Mittelalter haben Frauen sich sehr für arme Menschen engagiert und für kranke Menschen, haben in den Hospitälern die Kranken gepflegt und haben natürlich auch dafür gesorgt, dass arme Menschen versorgt wurden auf den Straßen. Also hauptsächlich natürlich Frauen aus reicheren Familien, Patriziertöchter, haben sich da meistens darum gekümmert. Und natürlich ist das nicht so wichtig gewesen, dass die Geschichtsschreibung das aufgenommen hat. Aber für den Zusammenhalt einer Stadt war das natürlich trotzdem extrem wichtig. Also insofern waren Frauen schon immer sehr wichtig für Frankfurt. Und wenn wir jetzt springen irgendwie ins 19. Jahrhundert, 1848, die Frauen auch wiederum aus den besser gestellten Familien, die dann politische Salons zum Beispiel veranstaltet haben, wie Clotilde Koch-Gontard zum Beispiel, die als die Parlamentsmutter in die Geschichte eingegangen ist, weil sie nämlich 1848 jede Sitzung der Nationalversammlung besucht hat und darüber Buch geführt hat. Und dieses Parlamentstagebuch ist heute eine der wichtigsten Quellen, die wir haben über diese Zeit. Und sie hat eben einen eigenen Salon geführt in ihrem Haus und hat dort die Abgeordneten der Nationalversammlung empfangen, zum Mittagessen oder nachmittags. Und das waren eben nicht irgendwelche einfachen Abgeordneten, sondern auch gerne mal der Parlamentspräsident Heinrich von Gagern und weitere. Und die haben da natürlich weiter diskutiert, wenn die aus der Paulskirche kamen. Und sie hat nicht nur Tee serviert, sondern sie hat sich da eingemischt. Sie hat mitdiskutiert. Und sie hat sicherlich die ein oder andere Anregung dann auch gegeben, die Herren dann am nächsten Tag in der Paulskirche vielleicht wieder angebracht haben. Also insofern war es auch da möglich, sich als Frau schon in die Politik ein bisschen einzumischen. Und es gab auch in der Zeit schon Frauenvereine, die sich um Revolutionäre gekümmert haben, wenn die auf der Flucht waren. Die haben denen Essen besorgt oder die haben ihnen Fluchtmöglichkeiten aufgezeigt. Also es gab immer Frauen, die sich eingemischt haben in die Politik und in die Entwicklung. Und es gab natürlich auch ganz spannende Frauen, die eben Besonderes geleistet haben, schon sehr früh, wie Maria Sibylla Merian zum Beispiel, die ich ja vorhin schon erwähnt hatte, im 17. Jahrhundert, eine Naturforscherin, die unter anderem die Insektenforschung mit als Pionierin in Deutschland mit aufgebaut hat. Also das ist schon wirklich eine besondere Frau gewesen. Das könnte ich auch noch mal vorlesen.
Auf jeden Fall.
Und da habe ich natürlich auch ein Bild.
Das Oben hat sie gemalt, ne? Also gezeichnet.
Ja. Genau, das ist eine ihrer wunderbaren Zeichnungen. Das ist ja, mir fällt gerade das Wort nicht, ein Kupferstich. Genau, es ist ein Kupferstich, den sie dort gezeichnet hat. Und das Kapitel heißt von Raupen und Schmetterlingen. Dass sich eine Frau im 17. Jahrhundert zutraute, ein wissenschaftliches Werk zu veröffentlichen, ist erstaunlich. Entsprechend ist der Kupferstich-Ausgabe von Maria Sibylla Merian ein Lobgedicht vorangestellt, in dem sich der Autor, der männliche Autor muss man sagen, eben darüber wundert. Die Frankfurterin selbst sah ihre Arbeiten eher als Andachtsbücher für die Großartigkeit göttlicher Schöpfung. Diese Begründung dürfte damals für Frauen die einzige gewesen sein, um sich wissenschaftlich überhaupt betätigen zu können. Maria Sibylla Merian, Tochter eines berühmten Kupferstechers, war nicht nur künstlerisch begabt, sondern auch naturwissenschaftlich interessiert. Sie züchtete Seidenraupen und andere Insekten. In ihren Kupferstichen verarbeitete sie ihre Naturbeobachtungen. Die beiden Bände »Der Raupen wunderbare Verwandlung« und »Sonderbare Blumennahrung« erschienen 1679 und 1683 im kleinen Format als preisgünstige Gebrauchsbücher. Nur wenige von ihnen sind daher erhalten geblieben. Eine der Ausgaben ist in der Universitätsbibliothek zu finden und Bestandteil der digitalen Sammlung, sodass wir ihre wunderbaren farbigen Kupferstiche, die die Entwicklungsphasen von der Raupe bis zum Schmetterling auf den typischen Blüten zeigen, heute noch betrachten können. Eine zweijährige Forschungsreise nach Suriname, das liegt in Südamerika, die Merian, nachdem sie sich von ihrem Mann scheiden ließ, allein mit ihrer Tochter unternahm, verschaffte ihr in Europa nachhaltig Ruhm und Respekt. Heute erinnert ein Preis des Landes Hessen zur Förderung von Künstlerinnen an sie. Und man sieht eben auf diesem Bild ganz schön, oben ist ja der Schmetterling zu sehen. Auf diesem Blatt, was sich da so krümmt, ist diese Raupe zu sehen und darunter hängt die Puppe. Also sie hat wirklich alle drei Stadien des, dieses Tieres eben in diesem Kupferstich mit aufgenommen. Also das ist eigentlich das Hauptding an diesen Kupferstichen, gar nicht unbedingt die Pflanzenwelt, die sie da so zeichnet, sondern eben wirklich die Entwicklung dieser Insekten.
Ja. Ich stelle mir jetzt immer auch so wahnsinnig abenteuerlich vor, wenn man quasi so in diesen früheren Zeiten dann auch einfach sich aufmacht, ne, so in ferne Länder. Also das ist irgendwie abgefahren.
Ja, und dann noch als Frau oder als zwei Frauen alleine. Sie war ja mit ihrer Tochter unterwegs. Also das war schon was ganz Besonderes auf jeden Fall.
Haben Sie neben, oder was heißt nicht nur neben, also gibt es, wenn wir so mal ein bisschen den Blick in die Zukunft werfen, weitere Pläne für Geschichten aus Frankfurt, die Sie festhalten wollen, sei es Frauenorte oder rund um Frauen oder andere Themen?
Also die Frauen bleiben mir auf jeden Fall erhalten. Zum einen natürlich auch auf dem Instagram-Account Babylon Frankfurt, weil da geht es natürlich auch immer um spannende Frauen aus den 20er Jahren, die ja ganz tolle Möglichkeiten hatten zu arbeiten, auch in den 20ern. Ob es als Schauspielerin war oder als Fotografinnen. Es gab ja gerade im Historischen Museum diese tolle Ausstellung über die Fotografinnen. Da konnte man sehen, wie viele Frauen in Frankfurt damals als Fotografinnen arbeiten konnten, was wirklich was Besonderes war. Ja, oder auch im Radio. Es gab ja das erste Mal einen Radiosender in Frankfurt. Auch da waren Frauen tätig. Also von daher bleiben mir die Frauen auf jeden Fall erhalten. Und als neues Projekt oder ein Projekt, an dem ich jetzt gerade arbeite, da sind durchaus auch interessante Frauen drin. Das wird nämlich wieder ein Buch dieser 101-Reihe. Das werden 101 Filmorte in Frankfurt und Rhein-Main. Weil ich auch ein großes Faible für Filme habe. In meiner Zeit, als ich bei der Frankfurter Neuen Presse war, habe ich viele Dreharbeiten begleitet. Ach, krass. Insofern erzähle ich dann natürlich einzelne Geschichten von Drehorten, wo hier Filme gedreht wurden. Es gab viele große Regisseure, die hier gedreht haben, von Fassbinder über Doris Dörri bis zu Sönke Wortmann. Es gibt amerikanische Filme, die in Frankfurt gedreht wurden, wie dieser berühmte Iron Sky. Das ist ja so ein bisschen so ein Splatter-Raumfahrtfilm, genau.
Im Bahnhofsviertel gedreht, ja.
Im Bahnhofsviertel, aber auch an der Neuen Mainzer natürlich, weil die konnten sich New York nicht leisten und deswegen haben sie die Neue Mainzer genommen und haben tatsächlich Cabs, also diese amerikanischen Taxen und Polizeiwagen und so alle nach Frankfurt transportiert, um quasi Amerika hier auf der Neuen Mainzer nachstellen zu können. Also es war ganz spannend. Ja, sowas kommt natürlich drin vor, aber auch Institutionen wie das Filmmuseum oder auch besondere Kinos, die wir haben in Frankfurt. Und natürlich auch Persönlichkeiten wie Hannelore Elsner, wo wir wieder bei Frauen sind. Ja. Oder auch Camilla Horn, die erste Frankfurterin, die nach Hollywood gegangen ist und dort große Erfolge hatte, mit Lubitsch gedreht hat und so. Und die natürlich in den 20er Jahren war. Also das ist auch wieder, da schließt sich der Kreis sozusagen.
Könnt ihr da auch noch Lotte Specht mit rein?
Naja, Lotte Specht hat ja jetzt nicht wirklich Filme gedreht. Sie war Mundartschauspielerin und hat Theater gespielt und war ja ganz nebenbei die Pionierin des Frankfurter Frauenfußballs. Ja. Nee, also das passt nicht ganz.
Okay.
Aber die ist natürlich hier drin.
Genau, die ist nämlich da, dann ist sie auf, genau, da ist sie auf jeden Fall drin. Warum ich auch nochmal Lotte Specht anspreche, das war auch so eines der Beispiele, die ich besonders bewegend fand. Wer sie nicht kennt, Lotte Specht hat den ersten deutschen Damenfußballclub gegründet. 1930 per Zeitungsannonce aufgerufen. Junge Frankfurterin, die Lust am Fußballspiel haben eben quasi, dass man sich treffen könnte. Und ich glaube, knapp anderthalb Jahre später oder ein Jahr später ist dann der Verein wieder aufgelöst worden, wurden unzählige Steine in den Weg gelegt. Der DFB war quasi auch nicht auf der Seite der Frau. Also so eine ganz, also eigentlich total bescheuert, ja. Also eigentlich sollte jeder Fußball spielen dürfen, der Fußball spielen mag, ja. Und nicht sowas in den Weg gelegt bekommen.
Naja, sie durften schon Fußball spielen, das hat der DFB nicht verhindert. Das Problem war, der Verein musste sich tatsächlich auflösen, weil der Druck auf die Frauen immer größer wurde, beziehungsweise auch auf die Familien dieser 37 Frauen, ja, die da insgesamt im Verein gespielt haben, weil eben natürlich 1930 die Nationalsozialisten immer stärker wurden in Frankfurt und die eben verhindern wollten, dass Frauen Fußball spielen. Also das war so einer der Hintergründe, warum dann der Verein immer kleiner wurde, weil die Eltern eben ihren Mädels dann nicht mehr erlaubt haben zu spielen und dann hat sich der Verein mangels Masse irgendwann aufgelöst.
Aber zeigt auch wieder, welche Bandbreite so dieses Buch hat, ja, mit diesen ganzen verschiedenen Frauen, mit ihren ganz verschiedenen Biografien. Was ist so ein Frauenort in Frankfurt, wo Sie sagen, das ist auf jeden Fall so ein Must-Visit, wenn ich das Buch habe und sage, das interessiert mich, ich will mir jetzt so ein paar anschauen?
Also es gibt ein Must-Visit, da würde ich sagen, das ist das Petrihaus in Rödelheim. Mhm. Das ist nämlich so ein wunderschönes kleines Häuschen, was da direkt an der Nidda liegt und was auch gar nicht so viele Leute kennen. Wir haben ja seit einigen Jahren jetzt das Romantikmuseum in Frankfurt, was ja diese Epoche der Romantik in der Literatur wirklich umfassend behandelt und auch wirklich sehr plastisch macht und sehr schön ist. Aber dass wir einen wirklichen romantischen Ort in Frankfurt haben, das wissen eben gar nicht so viele, weil das Petrihäuschen, das war im Besitz des Bruders von Clemens von Brentano und Bettina von Arnim. Und das sind ja so beide die Schriftsteller der Romantik gewesen, die ja so den Rhein auch in Szene gesetzt haben. Und die waren natürlich beide bei ihrem Bruder immer wieder zu Besuch und die beiden Töchter von Bettina von Arnim haben sogar 5 Jahre lang dort gewohnt in diesem Häuschen mit dem Onkel zusammen und haben da wirklich so ganz romantisch gelebt. Also sie sind dann in der Nidda schwimmen gegangen. Es gibt da noch so einen kleinen Pavillon, das Badehäuschen, wo sie dann wie die Badenixen sich da irgendwie hingelegt haben und so. Also es war wirklich so ein Ort, wo die dieses Gefühl gelebt haben. Und insofern finde ich, ist das ein schöner Ort, den man kennen sollte. Er ist leider nicht immer zugänglich. Also es ist nicht so ein Museum, wie man sich das jetzt wünschen würde. Aber zu Veranstaltungen, und die machen viele Veranstaltungen, ist er auf jeden Fall zugänglich. Und da kann man eben auch mal reinschauen. Das wäre der Must-Visit, aber ich habe noch ein Must-Know,
den
ich unbedingt noch unterbringen
will. Gerne.
Weil das war für mich so ein Aha-Erlebnis. Das ist nämlich das Archiv Frau und Musik in den Hoffmannshöfen in Niederrad. Oh. Und auch das kennt eigentlich kaum jemand. Und es ist leider jetzt auch kein Ort, den man einfach so besuchen kann, aber es ist eben das größte Archiv über Komponistinnen in Europa und wahrscheinlich weltweit. Und sowas haben wir hier in Frankfurt, hinter der Uniklinik in einem ziemlich unscheinbaren Bau in den Hoffmannshöfen, also Heinrich-Hoffmann-Straße. Und da lese ich auch noch mal gerade ganz kurz den Artikel vor. Auf rund 200 Quadratmetern in den Hoffmannshöfen steht eine einzigartige Sammlung aus Partituren, Büchern und Schriften. Darunter sind Schätze wie Erstdrucke aus dem 19. Jahrhundert und Briefe von Clara Schumann. Mit seinen rund 30.000 Medieneinheiten ist das Archiv Frau und Musik das umfangreichste internationale Komponistinnenarchiv weltweit. Es enthält Kompositionen und künstlerische Nachlässe von mehr als 2000 musikschaffenden Frauen vom 9. bis zum 21. Jahrhundert. Aber auch Sekundärliteratur, Hochschulschriften, Presseveröffentlichungen und Mitschnitte von Aufführungen und sogar Konzertprogramme. Sein Hauptanliegen besteht darin, den Reichtum der immer noch weitgehend verschütteten weiblichen Seite der Musikgeschichte einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Idee dazu entstand 1977 aufgrund eines Artikels der Dirigentin Elke Mascha Blankenburg über vergessene Komponistinnen in der Zeitschrift Emma. Sie rief dazu auf, Kompositionen von Frauen zu suchen und aufzuführen. Dem folgten viele. Der Arbeitskreis Frau und Musik entstand und zählte 1979 schon mehr als 100 Mitglieder. Nachforschungen brachten innerhalb eines Jahres die Namen und Werke von 300 Komponistinnen ans Licht, die die Basis des Archivs bildeten. 2001 zog es in die Hoffmannshöfe ein. Die besondere Forschungsstätte organisiert auch Konzerte und vergibt alle drei Jahre an Komponistinnen das Arbeitsstipendium Composer in Residence. Also das ist wirklich ein Ort, der mir auch sehr am Herzen liegt, weil er auch eine Weile lang sogar von der Stadt Förderung bekommen hat und die Stadt hat die aber dann wieder eingestellt und die müssen also auch irgendwie gucken, wie sie es schaffen, das ganze Archivmaterial instand zu halten und auch so vorzuhalten, dass da auch Leute arbeiten können. Also es ist schon dafür gedacht, dass wenn jemand wissenschaftlich über eine Komponistin arbeitet oder auch über mehrere, dass er da hingehen kann und sich eben diese ganzen Medien anschauen kann und damit arbeiten kann. Und das ist schon wirklich was Besonderes.
Ja, stimmt. Wie kam sie an den Ort? Wissen Sie das noch?
Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich habe ich auch irgendwie drüber gelesen oder so, weil also ich kannte ihn vorher auch nicht.
Spannend, was man so für Schätze hier auch in Frankfurt über hat, ne?
Ja.
Wir haben es vorher abgesprochen. Es gibt noch eine Zugabe, die unbedingt...
Wir könnten jetzt doch auch einfach aufhören. Und nein. Wenn die Leute dann begeistert sind, lese ich noch eine Zugabe.
Die sind begeistert, ich merke das schon. Nein, okay, ich muss das so sagen, weil ich möchte diese Geschichte auch unbedingt hören.
Ah, okay.
So als kleinen Nicht-Rausschmeißer, aber quasi als Ende von der Podcast-Folge haben wir, oder hat Frau Börsch jetzt noch was mitgebracht, was ich so auch nicht wusste.
Ja, die Geschichte heißt Entgleist. Ach so, auch da habe ich ein Bild, das erzähle ich dann später, wo das ist. Im Frankfurter Westhafen ist Österreichs Kaiserin Elisabeth fast 20 Jahre vor ihrer Ermordung gerade noch einem Zugunglück entgangen. Als ihr Hofzug am 24. Mai 1889 den Westhafen passierte, riss die Kupplung des letzten der acht Wagen und dieser sprang aus dem Gleis. Der siebte folgte und weil der Lokführer die Signale nicht hörte, sprangen zwei weitere Wagen aus der Spur. Endlich nahm der Lokführer einen Polizisten wahr, der seine Pickelhaube schwenkend neben dem Zug hergelaufen war und stoppte den Zug. Bei all dem war die Kaiserin Sissi in dem Jahr ohnehin vom Schicksal schwer gebeutelt. Im Januar 1889 hatte ihr Sohn Rudolf Selbstmord begangen. Um sich von diesem schweren Schlag zu erholen, fuhr sie zur Kur nach Wiesbaden. Ihr Hofzug passierte bereits von Wien aus Frankfurt. Nach einigen Wochen Erholung in der Kurstadt ging es ebenfalls über Frankfurt zurück. Ihr Zug fuhr über die alte Verbindungsbahn am Main entlang Richtung Osten. Als er um 15.30 Uhr den drei Jahre zuvor eröffneten Westhafen passierte, geschah es. Einer ihrer Lakaien und eine Hofdame wurden bei dem Unfall verletzt. Das Gepäck der Kaiserin war durcheinander geworfen worden. Sissi, deren Salonwagen an dritter Stelle fuhr, blieb aber unverletzt. Nach einer Stunde Spaziergang auf dem Bahndamm konnte sie ihre Fahrt nach Wien fortsetzen.
Wahnsinn.
Ja, also selbst die Kaiserin Sissi ist schon mal in Frankfurt spazieren gegangen. Und zwar, wie man sieht, schön auf dem, also der Bahndamm verlief damals eben direkt am Main, weil das war diese alte Strecke da, die durch den Westhafen führte und ja, wo heute ja noch die historische Eisenbahn unterwegs ist. Deswegen liegen da noch die Schienen.
Aber auch eine, so eine, das, ich finde, das ist halt auch wieder so eine Geschichte, die hört man einmal und die bleibt dann halt auch einfach hängen. So, und wenn man dann mit Leuten unterwegs ist, kann man sagen, da war die Sissi schon unterwegs. So. Vielen, vielen Dank, Frau Börschers. Vielen Dank an euch, dass ihr den Spaß hier mitgemacht habt. Ich hoffe, das hat euch Freude bereitet, auch wenn wir hier zahlreiche Mikrofone hatten. An der Stelle würden wir jetzt quasi hier einmal die Aufnahme stoppen und genau, wenn ihr mögt, Fragen beantworten oder einfach noch einen schönen Abend haben. Aber erstmal vielen Dank. Das war's. Ich hoffe, diese Live-Folge hat euch gefallen. Mir hat super viel Spaß gemacht, vor und vor allem mit Leuten über Frankfurts Geschichte zu quatschen. Sabine Börschers Buch 101 Frauenorte in Frankfurt, die gibt es genauso wie mein Buch 101 historische Orte in Frankfurt im Sozietätsverlag und natürlich überall dort, wo es Buchhandlungen gibt. Noch mehr aus Frankfurts Geschichte findet ihr aber auch auf meinem Instagram-Kanal Damals in Frankfurt, wo ich euch jeden Tag Neues erzähle aus der Geschichte der Stadt, die so facettenreich ist. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.